Radio 1. Nur für Erwachsene.
Vor ziemlich genau 50 Jahren begann in Stuttgart-Stammheim ein Gerichtsprozess, der ja, ganz Deutschland in Atem hielt. Die führenden Köpfe der ersten Generation der RAF, der Roten Armee-Fraktion, saßen auf der Anklagebank. Ulrike Meinhof, Jan-Karl Raspe, Andreas Bader, Gudrun Enslin. Es ging um Mord in 4 Fällen und versuchten Mord in 54 Fällen. Die ARD zeigt zu diesem Jahrestag ein neues Doku-Drama, das auch tatsächlich, wie ich finde, ganz neue Einblicke gibt. Und zwar zeigt der Film, wie die Haft dieses harten RAF-Kerns im Hochsicherheitstrakt genau aussah, was da besprochen wurde, was für Platten gehört wurden und welche Kämpfe es auch innerhalb dieser Kerngruppe gab. Stammheim, Zeit des Terrors, heißt das Doku-Drama, läuft am kommenden Montag um 20.15 Uhr im Ersten, ab morgen schon in der ARD-Mediathek. Der Regisseur Niki Stein hat das Drehbuch zusammen mit dem RAF- und Stammheim-Experten Stefan Aust geschrieben. Und zwar der Hauptdarsteller aus Stammheim, Zeit des Terrors, besuchen uns jetzt hier im Studio. Die eine spielt Ulrike Meinhof, der andere verkörpert Andreas Bader. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Tatjana Nekrasow und Henning Flüßloh. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr da seid. Es gibt ja doch schon etliche Filme über die RAF, Dokumentationen, aber auch fiktive Formate. Wahrscheinlich ist der Bader-Meinhof-Komplex von 2008 so der berühmteste, diese Verfilmung mit Moritz Bleibtreu und Stefan Aust war ja auch, glaube ich, federführend damit befasst und es basiert auf dem Buch von Stefan Aust. Da sind das so schillernde Anti-Helden, könnte man sagen. Was würdet ihr sagen, welcher Teil wird hier wichtig gemacht, groß gemacht? Was unterscheidet dieses Doku-Drama und die Figuren hier doch sehr von dieser Fassung vielleicht, die wir so kennen, gerade was den Bader-Meinhof-Komplex betrifft? Also die sind nämlich nicht so, das sind eigentlich nicht diese Helden bei euch, oder? Die kommen schon eher sehr, sehr unsympathisch daher, oder?
Ja, also wir konzentrieren uns hier auf die letzten Jahre der ersten Generation.
Ja.
Und wir befinden uns im Gefängnis haben an diesem tristen Ort das auch verkörpert. Und
total irre, ihr durftet in Stammheim drehen, ne? Also ihr habt an dem Originalschauplatz sozusagen gedreht. Ich stelle mir das allein schon sehr besonders vor. Dieser Ort ist so aufgeladen. Wie war das? Hat sich das transportiert?
Also man könnte da ja auch Skrupel haben, dass man dann da so reinlatscht und so. Und vor allem, wenn man so voll ist und sich damit so auseinandersetzt und alles schon den Figuren so nahe gekommen ist, dann hatte ich schon auch so ein bisschen Hemmung, dann da mit so Technik reinzurennen und so. Aber erstmal war das ganz behutsam. Alle hatten so einen Respekt und Pietät einfach. Und das hat, also das wäre nicht der Film geworden, der ist geworden ist, wenn wir nicht dort gedreht haben. Also das hatte schon große Wirkung, ja.
Also was ich so eindrucksvoll fand, das war mir überhaupt nicht klar, der Film basiert auf Tonbanddokumenten, die offenbar noch in irgendeinem Wäscheschrank aufgetaucht sind, also echte Mitschnitte von dem eigentlichen Prozess. Die meisten wurden relativ zügig danach wieder überspielt und die verschwanden einfach und jetzt vor einigen Jahren sind diese Original-Tonbänder aufgetaucht. Und irgendwie geben die jetzt doch auch nochmal ein sehr anderes, sehr genaues Bild, wie auch diese Leute miteinander auch gesprochen haben. Und weiß nicht, gerade aus dem Bader-Meinhof-Komplex kennen wir ja eher auch so dieses Laute, dieses Brüllen, dieses sehr vehemente Auftreten. Und hier ist es ein ganz anderes Sprechen. Also würdet ihr sagen, also das ist ein viel subtileres Miteinander sprechen, oder?
Ja, das war eben das, was uns allen, glaube ich, wahnsinnig geholfen hat, uns die Figuren irgendwie so anzueignen. weil gerade bei den anderen Darstellungen, also man hat ja so ein Bild schon von diesen Leuten, ne? Also es ist schon mehrfach interpretiert worden und inszeniert worden und auf eine Art und Weise spielt man auch gegen so ein Bild irgendwie an. Und wir waren, glaube ich, die Ersten, die diese Tonbandaufnahmen aus Stammheim hatten. Und also was toll ist, ist, dass man irgendwie den Menschen da näher kommt. Und das ist so, war, glaube ich, für uns alle so die Idee oder auch die Herausforderung, dass wir irgendwie Menschen zeichnen wollen und nicht diese Raff-Leute völlig ikonisieren wollen, so wie es vielleicht schon häufiger stattgefunden hat. Und da hört man bei Bader, bei Enslin und bei Raspe und bei Meinhof irgendwie so Unterschiede raus. Und man hört auch die Haftbedingungen irgendwie heraus. Also es geht, man merkt, dass es irgendwann gibt es so einen Sprachverlust. Und für mich jetzt, für den Bader zum Beispiel, war es auch irgendwie nochmal so sehr spannend zu hören, wohingegen die anderen sich irgendwie so strukturiert an das, was sie vorgefertigt hatten, irgendwie, was sie da vortragen wollten, so gehalten hat, hat der sich so irgendwie in diesem Jura-Deutsch mit den anderen sowieso geprügelt irgendwie. Also in völliger Selbstüberschätzung. Und das ist, glaube ich, ein Charakterzug, der ja ihm auch nachgesagt wird. Und damit konnte ich irgendwie viel anfangen, um so den Menschen irgendwie eine Idee davon zu bekommen.
Tatjana, wie hast du dich der Ulrike Meinhof genähert? Also das ist ja eine Figur, die hast du natürlich auch jetzt so gar nicht mehr miterlebt, aber deine Eltern ja sehr wahrscheinlich noch. Ich weiß nicht, hattest du auch so eine Art ikonografisches Bild von ihr? Also ich weiß, meine Schwester heißt lustigerweise Ulrike, weil meine Eltern vielleicht ein bisschen feige waren, um selbst jetzt bei den 68ern groß einzusteigen. Aber sie haben total sympathisiert mit dieser klugen, mit dieser linken, mit dieser besonderen Frau, bis sie dann in den Terror ging. Wie war das bei dir?
Ja, ich freue mich, das höre ich ja ganz gerne, weil sie muss man ja auch wirklich noch mal unterscheiden von Raff und Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof hat ja wirklich so viel geschrieben und so viel kluge, gute Arbeit geleistet, bevor sie Terroristin wurde. Und da, das lag auch alles bei mir im Elternhaus, im Großelternhaus. Und das habe ich auch alles gelesen. Und dann stand natürlich ein großer Respekt und irgendwann habe ich mich beobachtet, wie ich selbst dann so auch tagespolitische Themen mich dann gefragt habe, was will dir jetzt Ulrike Meinhof sagen und so. Und das ist eigentlich auch immer noch so. Und dann halt das Kapitel, was wir erzählen, das konnte ich dann, deshalb wollte ich das dann auch spielen, weil das ist ja ganz konsequent, dass sie als hochsensibler Mensch dann daran auch zugrunde gehen kann. Also nicht nur sie, aber das war dann irgendwie fast nachvollziehbar so für mich, was natürlich wertvoll ist für die Arbeit.
Ich fand auch hochinteressant eben die Dynamik innerhalb dieser Gruppe. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich in Teilen auch schon bekannt, aber man hat ja wirklich den Eindruck, dass die Ulrike Meinhof echt gemobbt wird. Ne? Also dass die anderen extrem brutal, also allen voran Bader und Enslin, die auch wirklich fertig machen. Ne? Also sie gleitet ja auch immer weiter ab, sie lässt sich auch immer weiter, wenn man so will, gehen und wird dann beschimpft von den anderen, sie würde stinken, sie würde nicht mehr duschen, also es wird richtig, richtig heftig. Ich habe mich gefragt, sind das auch alles, also wirklich Dialoge, die verbrieft sind?
Nein, ich hoffe, das ist nicht frei erfunden, sondern es ist sozusagen diese Kassiba, die sind, glaube ich, die Grundlage dafür.
Und das sind so heimlich geschriebene Nachrichten, die sich hin und her geschoben haben. Mhm, ne?
Genau. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch ein Indiz für Depression oder so, dass man sich einfach nicht mehr um seinen Körper kümmern kann oder so. Und dass das dann ausgenutzt wurde für so einen Kleinkrieg oder so diskriminierend oder so. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich kannte sie jetzt nicht. Ne? Ich will sie jetzt auch wirklich nicht so glorifizieren. Ich habe natürlich auch das Buch ihrer Tochter gelesen und so, die da auch eine ganz markante Stimme ist.
Bettina Rühl.
Und, Bettina Rühl, genau. Und die Raff hat euch lieb, heißt es, glaube ich. Und ja, ich meine, ich kenne die Texte und ich kenne auch ihr souveränes Auftreten und wir zeigen jetzt nochmal so eine ganz andere Annäherung oder beziehungsweise eigentlich einfach das Scheitern.
Ich würde vorschlagen, wir hören kurzen Musiktitel, Basement Jacks, Just I Kiss, und dann sprechen wir nochmal weiter, ganz kurz über dieses wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Dokudrama, das am Montag Premiere feiert in der ARD. Jahre nach dem Prozessauftakt gegen die RAF-Kerngruppe in Stuttgart-Starnheim zeigt die ARD ein neues Doku-Drama. Tatjana Nekrasow und Henning Flüßloh spielen darin Ulrike Meinhof und Andreas Bader. Nach wie vor sind die beiden hier zu Gast im Studio 1 im Bikini Berlin. Darüber freuen wir uns sehr. Hallo nochmal.
Hallo. Hallo.
Ja, und wir haben gerade während die Musik lief auch schon noch mal so ein bisschen drüber gesprochen. Das hat mich auch so an diesem Film überrascht. Man sieht sehr genau die Haftbedingungen in Stammheim. Und wenn man immer hört, Hochsicherheitstrakt, dann haben die meisten wahrscheinlich so sofort Bilder im Kopf von Einzelzellen, von Isolationshaft, von Gänsebrot und also von Gänsewein und Wasser und von sehr spartanischen Bedingungen. Aber man ist überrascht, wie viel Freiheiten die Häftlinge wenigstens in Teilen hatten. Wie würdet ihr beschreiben, wie die so ihren Tag rumgebracht haben?
Also das war ja vor allem das Ziel, glaube ich, von denen. Diese Haftbedingungen waren ja dann eigentlich nur noch die große, also ich will, ich muss das nicht so absolut sagen, aber auf jeden Fall eine große Errungenschaft waren diese Haftbedingungen. Und trotzdem ist ja die Frage, wo Gewalt anfängt, also Freiheitsentzug oder
Zwangsernährung,
das ist sowieso ein Kapitel, genau, das ist tatsächlich das alles andere als human, was da gezeigt wird. Also da wurde, als die Gruppe trat ja mehrfach in den Hungerstreik und wurde wirklich dann mit Schläuchen, also festgebunden auf Tischen und mit Schläuchen, also wirklich wie so eine Stopfgans gemästet. Ne? Das war schon sehr inhuman, das auf jeden Fall. Aber es gab eben Musik, Plattenspieler, die konnten sich unterhalten. Man hatte immer mal wieder Freigang gemacht. Und ich fand auch so überraschend, dass ja Jan-Karl Raspe, der offenbar so ein Tüftler war, wirklich so eine Art geheimes Funksystem entwickelt hat. Also dass die wirklich miteinander, wenn nicht durch die geschlossenen Zellentüren, dann auch teilweise wirklich über dieses Funksystem miteinander sprechen konnten. Das war mir komplett neu.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist, am Anfang dachte ich so, okay, gut, das hat ja irgendwie Hotel-Vibes, wie die sich da irgendwie aufhalten durften, und hatte dann so ein bisschen die Frage, kann man das Ganze trotzdem als eine Kulisse betrachten, wenn wir da an diesem echten Ort drehen, oder erdrückt einen das so? Und dann habe ich irgendwie so gedacht, muss jetzt irgendwann auch mal ablegen, weil du musst ja hier auch arbeiten, und dachte dann, okay, gut, du fragst mal nach, ob er vielleicht bei dem Bader ganz naiv so eine Nacht in der Zelle schlafen darfst. So, durfte ich natürlich nicht, und weil es ein Gefängnis ist, das ein Hochsicherheitsgefängnis, was immer noch in Betrieb ist, und ich kann nur mal so erzählen, also ich bin in der Nacht dann im Hotelzimmer aufgewacht und hatte irgendwie so das Gefühl, jemand ist in meinem Zimmer. Also es ist irgendwie dieser Autonomieverlust, und die sind natürlich trotzdem im Gefängnis gewesen. Und ich glaube, das waren junge Menschen, die auch die leben wollten und die frei sein wollten. Und da ist das Gefängnis natürlich, bleibt das Gefängnis, auch wenn die Haftbedingungen vielleicht leichtere waren als sonst.
Dieses Kapitel Stammheim endet ja mit der sogenannten Todesnacht, mit dem 18. Oktober 1977. Ulrike Meinhof hatte sich zuvor das Leben genommen. Enslin, Bader und Raspe wurden tot in ihrer Zelle gefunden. Und es gibt immer wieder so Grund für Verschwörungstheorien. Es gibt Gerüchte über Folter. Diese Theorie mit dem ganz normalen Selbstmord, die ist von vielen immer wieder angezweifelt worden, weil es ja schon auch viele offene Fragen gibt. Jetzt geht der Film auch in Teilen, finde ich, sehr, sehr offen weiterhin mit diesen Fragen um, lässt auch Raum, will das gar nicht alles final klären. Er will neue Perspektiven eröffnen, heißt es so schön. Was war euch beiden vielleicht wirklich neu an dieser Geschichte?
Also in dieser Struktur, wie wir auf die Leute sehen, also das möchte ich nur noch mal wiederholen, ist ja irgendwie, es gibt ja große Vorbilder irgendwie, und auch der Bader wurde irgendwie von so großen, tollen, ja, deutschen Giering, ne, Schauspielern in Bader, gespielt.
Zum Beispiel.
Frank Giering.
Ulrich Tukur,
Moritz Bleibtreu, Alexander Fehling, so, und der Bader, es wird da immer als sehr charismatisch, aber auch als ein Mensch mit einer sehr kriminellen Energie gezeichnet. Und wir konzentrieren uns hier aber, glaube ich, irgendwie so auf die Menschen und auf die, also was die auch so für Beziehungen miteinander haben, und versuchen uns irgendwie die nicht so aufzuladen, sondern die irgendwie als Menschen auch zu zeichnen und denen irgendwie nahe zu kommen.
Auf jeden Fall ein absolut sehenswertes Filmereignis, und zwar ab Montag, beziehungsweise am Montag um 20.15 Uhr zu sehen im Ersten, und jetzt ab morgen bereits in der ARD-Mediathek. Ganz herzlichen Dank an Tatjana Nekrasow und Henning Flüßloh. Das Dokudrama Stammheim, Zeit des Terrors. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Besuch.
Merci. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.